Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Dienstagsausgabe hier im Splitscreen Gaming Podcast. Dienstagsausgabe bedeutet, ich, der Michael, ist alleine am Start und ich habe ein Review für euch mit im Gepäck und zwar zu NASCAR Heat 5. NASCAR Heat 5 ist, wie man schon hören kann, nicht unbedingt der erste Teil dieser Serie. Es ist das jährliche Formel-1-Simulations-Pendant, nur eben zur amerikanischen NASCAR-Serie. Und hierzulande wird man relativ wenig damit anfangen können, bis auf eine eingeschworene Fangemeinde, zu der ich mich auch zählen darf, ist NASCAR hierzulande noch nicht so groß. Ja, in Amerika hingegen ist das der größte Motorsport überhaupt. Und natürlich braucht sowas dann auch eine Simulation, um das an Xbox, PlayStation oder PC nacherleben zu können. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vor dem Kauf etwas gezögert und immer wieder hin und her überlegt und es jetzt letztendlich doch gekauft. Deswegen kann ich euch noch ein Update geben, wie denn dieses Spiel ist, obwohl es nicht mehr ganz taufrisch ist. Ich bin dafür auch relativ gut geeignet, denn ich zähle mich zu dieser eingeschworenen NASCAR-Fangemeinde in Deutschland. Und dementsprechend weiß ich zumindest ein bisschen, wie es denn um den Simulationscharakter in diesem Spiel tatsächlich bestellt ist. Fangen wir mal damit an, was es bietet. Denn es bietet nicht einfach nur NASCAR-Rennen. Es bietet, wie auch die neueren Formel-1-Simulationen, verschiedene Nachwuchsserien auch. Die NASCAR in Amerika ist so aufgestellt. Ganz on the top ist die NASCAR Cup Series. Das ist quasi sowas wie die erste Fußball-Bundesliga im amerikanischen NASCAR-Rennsport, im amerikanischen Stockcar-Sport. Darunter als zweite Liga für die Nachwuchsfahrer ist die Xfinity Series und auf der dritten Ebene kommt die NASCAR Trucks. Das ist derzeit die Camping World Gender Outdoor Truck Series, wobei alles mit Camping World, Gender, Outdoor könnt ihr streichen, es ist die Truck Series, das andere ist einfach nur der Sponsor, der den ganzen Klimbim zurzeit mitfinanziert. Und nochmal darunter, ja, da gibt es dann eher so regionale Serien, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber hier bietet die Simulation dann noch eine Offroad-Series, eine, naja, im Prinzip sind es einfach schlammige Matschstrecken, die auch im Oval sind, wie die meisten NASCAR-Strecken. Und ja, nur die meisten, auch bei den schlammigen Matschstrecken, gibt es ein, zwei Road-Courses, also ganz normale, in Anführungszeichen, Rennstrecken, wie wir Europäer sie vielleicht eher kennen, denn mit diesem Oval, da können wir ja relativ wenig anfangen. Man verballhornt die NASCAR, beziehungsweise viele dieser Ovalsportarten ja hier auch ganz gern und sagt, sie können nur links lenken. Nein, das ist so nicht wahr und das zeigt dieses Spiel eigentlich auch ganz gut. Okay, das ist so der pure Inhalt. Es gibt also einiges zu tun und es gibt einen Karrieremodus. Da müsst ihr als kleiner Fahrer in dieser Offroad-Serie starten und könnt euch dann hocharbeiten bis in die erste Liga. Das Ganze ist ganz nett präsentiert, auch wenn es einem nicht vom Hocker haut. Es ist halt so ein bisschen zweckmäßig gehalten. Ihr kriegt immer wieder mal ein paar Sponsorenverträge. Ihr müsst dann das Ziel erfüllen, das der Sponsor will, damit ihr euch das Geld, das er in euch steckt, auch verdient. Das heißt, in den nächsten 5 Rennen dreimal in die Top 5 fahren oder so in eurer jeweiligen Serie. Ja, und ansonsten gibt es auch riesige Gehälter für Siege und so. Das übrigens ist nicht vereinfacht, das ist total realistisch. Für Siege und gute Platzierungen in der NASCAR gibt es wirklich großartige Gehälter. Ja, dann spielt ihr nebenher noch so ein bisschen das Social Media Game und so. Also, wenn ihr besonders gut gefahren seid, besonders schlecht gefahren seid, Leuten besonders oft reingefahren seid und so, dann werden eure Konkurrenten das nach dem Rennen auch auf Twitter erwähnen und so. Und ihr könnt dann auch nett oder weniger nett antworten. Ja, es ist so ein bisschen ein Beispielchen. Letztendlich ist auch fast egal, wie ihr antwortet, es sei denn, ihr beleidigt jemanden ständig. Denn eure Aktionen auf der Strecke, die wirken dann doch deutlich mehr. Und eure Aktionen auf der Strecke, die machen eben Rivalen oder auch, naja, Freunde, sage ich jetzt mal so. Und in der NASCAR Freunde zu haben, ist wichtiger, als man meinen sollte, wenn es um Dinge wie Windschatten und dergleichen geht. Aber dazu komme ich gleich. Dann gibt es noch einen Online-Multiplayer. Da könnt ihr bis zu 40 Autos auf die Strecke setzen und Rennen fahren. Also es gibt insgesamt richtig Inhalt und eigentlich leistet das Spiel auch richtig viel. Ich meine, in welchem Rennspiel könnt ihr denn sonst mit 40 Leuten auf der Strecke fahren? Ich sag hier nur, Grid hat die größeren Starterfelder Google Stadia exklusiv gemacht, weil es auf den anderen Plattformen sonst nicht möglich wäre. Was ich sowieso heutzutage nicht glauben kann, aber den NASCAR bietet tatsächlich Starterfelder mit 40 Leuten auch online. Und das ist geil. So. Wie läuft denn das Ganze auf der Simulationsseite und wie läuft das vor allem für uns Deutsche? Ein Rennwochenende sieht üblicherweise so aus. Ihr habt eine Übung auf der Strecke. Ihr könnt da im Prinzip so lange üben, wie ihr wollt, rumfahren. Es gibt noch einen kleinen Bonus, wenn ihr den erreicht, kriegt. Wenn ihr eine gewisse Rundenzeit erreicht, die zahlt das Sponsor aus. Gerade zu Beginn lohnt sich das vom Geld her eher nicht. Aber es ist ein ganz, ganz guter Hinweis, welche Rundenzeit ihr so erreichen müsst, um grundsätzlich halbwegs konkurrenzfähig zu sein. Dann gibt es ein Qualifying, da gibt's dieses typische Shootout-System, wie man es in der Formel 1 kennt, mit ein paar Segmenten. Und ja. Es gibt eine kurze Variante, da macht man einfach eine schnelle Runde und die Zeit zählt dann. Das ist übrigens, falls es jemand interessiert, die Variante, die ich nutze, weil das Ganze ansonsten schon lange genug dauert. Und dann gibt es natürlich das Rennen und hier muss man anfangen, ein bisschen NASCAR-affin zu sein, weil man hat zum Beispiel die Einstellungsmöglichkeit Stage Racing oder auch nicht. So, früher sind die NASCARs einfach ihre 400 Runden durchgeballert, abgesehen von gelben Flaggen. Heutzutage ist jedes Rennen in drei Stages, in drei Level und Stufen und wie auch immer ihr das übersetzen wollt, eingeteilt und dann kommt eine geplante Gelbflagge raus. Das hat grundsätzlich den Sinn. Naja, erstens das Feld ein bisschen näher zusammenzuhalten, dass keiner in 400 Runden, kein Führender, den zweiten fünfmal überrundet hat oder sowas, was gar nicht ganz so unrealistisch ist, wie es jetzt klingt, weil, naja, es ist theoretisch denkbar. Vielleicht keine fünfmal, aber zweimal und das würde ein Rennen relativ langweilig machen. Wenn aber nach 150 Runden eine geplante Gelbphase kommt, wird das Feld beim Neustart wieder zusammengezogen und es bleibt spannend. Das ist so ein bisschen die Haupttheorie dahinter gewesen, dass das eingeführt wurde vor ein paar Jahren, soweit ich das verstehe. Kam aber nicht bei allen Fans gleich gut an und deswegen bietet dieses Spiel die Option zu entscheiden, das alte System oder das neue. Selbstverständlich, als Serienfan fahre ich das neue System mit Stage Racing. Nur mal, und da fängt es eben auch schon an. Womit will ein Deutscher in einem nicht mal übersetzten Spiel da irgendwas verbinden, wenn er die Einstellung Stage Racing sieht. Dann gehen wir mal zum Racing an sich. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich für mich mega an. Das Spiel schafft es mir als, naja, Fan, aber eben nicht Fachmann, was auch schwierig ist. Vor allem, wenn man nicht mal einen Führerschein hat, ne? Also, ja, aber es schafft es relativ gut zu vermitteln, wie diese NASCAR-Rennen funktionieren. Und zusammen mit meinem Fernsehenwissen, wo ich den Kommentatoren zuhöre, verstehe ich auch, was da passiert. Und das zeigt mir, dass da doch ein gutes Stück Simulation, und zwar NASCAR-Simulation, nicht reine Autosimulation, dahinter steckt. Zum Beispiel merkt ihr richtig, wenn der Windschatten greift, und ihr merkt das auch im Controller auf der Xbox, denn der Windschatten, die Kräfte, die da wirken und die in der NASCAR wirklich enorm sind, die werden eben durch Vibrationseffekte weitergegeben an euch. Und dann merkt ihr, jetzt greift der Windschatten, jetzt dürfte ich aufholen. Oder grundsätzlich, jetzt bin ich im Windschatten. Wenn ich hier bleibe und erstmal nicht überhole, dann wird mich mein Vordermann zumindest auf absehbare Zeit nicht mehr los. Und auch da gibt es Dinge. Da ist das wirklich wichtig, weil die NASCAR eben nicht ist wie jede andere Rennserie, vor allem nicht wie eine, die wir Deutschen kennen. Es gibt auch ein Schadensmodell, denn bei so engen Windschattenschlachten, da kann es natürlich durchaus mal zu einem Crash kommen. Und wer mal auf YouTube irgendwelche NASCAR-Crashes sucht, der weiß, dass es da gleich so richtig zur Sache geht. Und naja, die Autos dann teilweise nicht mehr ganz so gut aussehen, mit Klebeband, mit Duct Tape eben wieder zusammengeflickt werden, so gut es geht, und dann wieder zurück auf die Strecke kommen. Das transportiert das Spiel nicht so gut. Es gibt ein sehr rudimentäres optisches Schadensmodell und es gibt ein, naja, grafisches Schadensmodell, sage ich jetzt mal, nicht im Sinne von Spielgrafik, sondern eine Grafik, die euch eingeblendet wird, die ihr aufrufen könnt, an welcher Stelle euer Auto wie schlimm beschädigt ist. Und ja, das ist halt weitaus weniger schlimm als in der Realität und für mein Empfinden wirkt es sich auch nicht ganz so schlimm aus wie in der Realität, aber es wirkt sich aus. Das ist schon mal positiv. Das war eine meiner großen Ängste, weil durch das sehr rudimentäre Schadensmodell habe ich halt niemals was davon gesehen, als ich in Streams reingeguckt habe, ob es denn das gibt. Und meine Angst war, dass es dann vor allem online lauter Crash-Kits gibt und diese Unfälle gar nicht bestraft werden. Und nein, dank einem Schadensmodell werden die Unfälle Gott sei Dank schon auf irgendeine Art und Weise bestraft. Und das ist vor allem in der Karriere auch gut, weil ansonsten kommt schon, wenn man einfach ungestraft Leute wegballern könnte, dann würde man das doch wahrscheinlich irgendwann mal anfangen zu tun und sich selbst das Spiel kaputt machen. Seien wir mal ehrlich. Nun, NASCAR-Eigenheiten, die halt für Deutsche auch schwer sind. Auf den ganz großen Rennstrecken, den Super Speedways, da werdet ihr in einem NASCAR-Rennen nur selten irgendwelche Ausreißer sehen. Also es sind immer Gruppen unterwegs, meistens über lange Strecken das ganze Feld, und das ist durch die schon mal angesprochene riesige Effekte mit einem Windschatten. Die Sache ist, auf diesen Super Speedways sind die so schnell unterwegs, weil die Kurven so weit auseinander liegen und so lang gezogen sind, dass sie quasi nie bremsen müssen. Also ist die Leistung des Autos und die äußeren Einflüsse, wie eben der Luftwiderstand, das, was die Autos bremst. Wenn jetzt eine Gruppe von Autos sehr nah beieinander fährt, dann bildet sich so ein einheitlicher Windschatten quasi in so einer unsichtbaren Kuppel über diesen Autos und reduziert für alle den Luftwiderstand, selbst für den vorderen, der den Wind erstmal durchbrechen muss, weil die hinteren mit einer Art Luftpolster nachschieben. So schön und laienhaft hat das wahrscheinlich schon lange keiner mehr erklärt. Und Ja, deswegen kann man kaum abhauen. Da muss man schon das Überauto haben und das nennt sich Pack Racing, findet eben hauptsächlich auf diesen Superspeedway statt. Und das muss man als Rennspieler auch erstmal vermittelt kriegen, vor allem wenn man das eben nicht kennt. Die Taktik also ist aber meistens im Feld zu bleiben, auch mögliche Boxenstops und dergleichen so zu planen, dass man im Feld bleibt und nicht irgendwann mal stoppen muss, wenn alle anderen nicht stoppen und dann alleine zurück auf die Strecke kommt, dann ist man nämlich verloren, weil dann hat man kein Pack mehr, wie das heißt, in dem man mitschwimmen kann und ist zwangsläufig deutlich langsamer pro Runde und kann sein Rennen vergessen. Natürlich muss man irgendwann an die Spitze im Laufe eines Rennens und es gestaltet sich eben auf diesen Super Speedways mit diesem Pack Racing meistens so, dass kurz vor Ende einer sich aus dem Windschatten so ein bisschen herauskatapultiert und bevor die bremsenden Kräfte so richtig einsetzen, hat man dann ja ein paar Meter Vorsprung. Und das muss man halt richtig timen, um es gut nutzen zu können und dann eben die von hinten wieder anrauschenden zur Not auch noch ziemlich hart blocken, dass man bei der Zielüberfahrt genau der ist, der in dieser Spitzengruppe auch wirklich Platz 1 belegt. Und diese Rennen sind bis zur letzten Sekunde spannend und das fängt Nesca Heat 5 auch richtig, richtig gut ein. Da hatte ich aber schon durch die Vorgänger keine großen Sorgen. Nesca Heat 5 fängt auch gut ein, wie das Gefühl eines Fahrers ist. Denn, also wenn man das möchte, ich kann das ja nicht so gut. Ich fahre dann in der Außenansicht und sehe alles um mich rum. Und eigentlich ist das falsch. Das große Ding ist die Cockpit-Ansicht und da sieht man halt wirklich wenig von seinem Drumherum. Man sieht sein Auto, man sieht sein Cockpit, man sieht die Strecke vor sich, aber man weiß nicht, was links, rechts und hinter einem ist. Und da kommt eine neue Eigenart der NASCAR hinzu, die nicht jeder, der es nie im Fernsehen guckt, kennen wird. Und zwar die Spotter. Und die gibt es wirklich. Die funken dem Fahrer, wenn sie irgendwo auf dem Dach stehen und sich die ganze Strecke angucken, eben immer zu, ob links von einem einer ist, ob rechts von einem einer ist. Und dann kommen lauter so Befehle wie hold your line und dann beispielsweise right clear. Das bedeutet, rechts ist sauber, ihr könnt euch auch rechts einordnen, da ist kein Auto im Weg. Und selbst sehen könnt ihr das kaum, zumindest nicht, was am hinteren Ende eures Autos passiert. Dann müsst ihr euch auf diese Befehle verlassen. Die funktionieren, soweit ich das beurteilen kann, eigentlich auch ganz gut. Wenn es mal nicht funktioniert, dann war es halt ein Spotterfehler. Soll ja auch mal vorkommen. Tut's tatsächlich. So viel zu purem Racing, was den Besonderheiten angeht. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die gar nicht so besonders sind, zum Beispiel Reifenabrieb und so. Auch das wird wunderschön grafisch dargestellt, dass ihr wisst, so hier habe ich noch so ungefähr 40% auf meinem Reifen. Ich sollte dann halt doch irgendwann mal in den kommenden Runden auf die Gelbphase hoffen, dass ich neue Reifen aufziehen kann. Wobei das bei 40% vielleicht noch nicht ganz der Fall ist, aber Fakt ist, man merkt das auch richtig im Fahrverhalten, ob man das Auto unten in der Kurve halten kann oder ob man immer rausgetragen wird, ob man eine Kurve vielleicht sogar mit Vollgas nehmen kann am Anfang von so einem Reifenstint oder ob man dann irgendwann doch mal kurz vom Gas gehen muss, um diese Kurve zu kriegen. Und das vermittelt das Spiel auch sehr schön und natürlich macht das einen riesigen Unterschied im Racing, ob man sein Auto denn überhaupt noch so richtig konkurrenzfähig bewegen kann. Was auch ganz gut rübergebracht wird, meiner Meinung nach, sind die verschiedenen Charakteristiken der von außen immer gleich aussehenden Ovalstrecken. Denn tatsächlich haben die natürlich riesige Unterschiede. Manche sind älter, manche sind neuer. Das gibt richtig gehende Schlaglöcher da drin an manchen Stellen und die merkt man auch, also Bodenwellen und so. Dementsprechend fährt sich jede Strecke ein bisschen anders und ich gehe stark davon aus, dass die NASCAR-Simulation überhaupt sich da schon an der Realität orientiert hat und Die unterscheiden sich auch sonst im Grip-Level dadurch, welcher Bodenuntergrund genutzt wurde, um das Ding zu bauen. Ich meine, Betonplatten sind nicht so toll wie ein modernerer Untergrund, beispielsweise. Und auch das Banking, also die Kurvenneigung in diesen Steilkurven, die die Whirler haben, ist jedes Mal deutlich unterschiedlich teilweise, beziehungsweise die müssen nicht mal deutlich unterschiedlich sein, weil da machen natürlich schon wenige Grad, wenige Zentimeter Unterschied in diesem Banking einen Riesenunterschied, ob man mit 200 oder nur mit 190 um die Kurve kommt, weil wenn das letzte Rennen mit 200 ging, muss dieses halt nicht auch mit 200 gehen, dann fliegt man ab. Ja, apropos abfliegen, ich habe das Schadensmodell schon mal angesprochen. Wenn ihr richtig abfliegt, seid ihr kaputt. Ihr seht es aber nicht, ihr bekommt ein relativ langweiliges DNF eingeblendet und dann ist euer Rennen halt gelaufen. Das muss ich mal noch kurz zwischenrein vervollständigen. Es gibt, und hiermit kommen wir ein bisschen zur Renntaktik, die es ja auch in der Formel 1 gibt, die uns Airbus sagt. Es gibt auch verschiedene Einstellungen für die Länge. Für die Längenrennen, ja, für die Rennlänge und so Dinge wie Benzin- und Reifenverschleiß. Man kann beides relativ frei einstellen. Man kann auch einstellen, wie schwer sich das Ganze auswirkt, aber wenn man die Simulation will, meine Empfehlung ist 25% Rennlänge und vierfacher Verschleiß, dann hat man keine 400 Runden Rennen, die man fahren muss, was man könnte, wenn man wollte, hat aber trotzdem die simuliert, ja, im richtigen Verhältnis simulierte Verschleißrate. Denn das ist die, ich sag mal, kürzeste Einstellung, die man nehmen kann, die aber die Verschleißrate richtig skaliert. Das heißt, ihr habt weniger Zeit für ein Rennen, aber ihr habt gleich viele Boxenstops und andere Probleme. Und ja, könnt eben diese Reifen im Auge behalten. Müsst das auch, sonst gehen die irgendwann mal hoch. Ihr könnt euren Spritverbrauch im Auge behalten, denn es kann einen großen Unterschied machen, ob man rechtzeitig reinkommt oder eine halbe Runde ohne Sprit ausrollt. Und man kann es auch sich selbst taktisch so ein bisschen so zurechtlegen, dass es vielleicht auf die letzte Runde reicht oder am Anfang vielleicht nicht mal auf die letzte Runde reicht, man aber in einer Gelbphase genug Sprit spart, dass es am Ende dann halt doch reicht. Und lauter so taktische Dinge gibt es. Und da gibt es zum Beispiel auch beim Boxenstopp die Option Tape oder Wedge. Und das sind halt Dinge, die sagen uns Deutschen wieder gar nichts. Ja. Ich könnte euch jetzt erzählen, dass zum Beispiel bei Tape einfach nur ganz kleine Klebestreifen, also Tape, auf den Kühlerlufteinlass geklebt werden. Dann kommt weniger Luft rein, der Motor wird weniger gekühlt. Aber selbst ein kleines Klebestreifen verändert das Handling vom Auto, und das mag man bei tonnenschweren Nascars gar nicht glauben, so dass die dann mehr Anpressdruck haben und womöglich besser auf der Straße liegen. Und ja, es sind solche Spielereien, die sind erstens sehr interessant und andererseits halt den Deutschen sehr schwer nahezubringen. Denn warum, wenn man das nicht kennt, sollte ein Stück Klebestreifen auf dem Kühler alles verändern? Und wenn man das noch nie gehört hat, was soll ich jetzt mit dieser Boxenoption Tape anfangen? Da muss man schon mal kurz Google bemühen, würde ich fast vermuten. Der Wedge ist dann, den muss ich jetzt noch kurz erwähnen, eine größere Einstellung. Da wird halt mit einer Kurbel ganze Aufhängung ein bisschen neu justiert, so ein bisschen. Also, ja, das kann selbst ich nur sehr laienhaft erklären. Wahrscheinlich ist es ganz großer Mist, was ich gerade erzähle. Aber es führt mich halt zu einem anderen Punkt, und zwar zur Trackbar. Und falls sich jemand mit Autos auskennt, das ist so ein bisschen der Panhandle-Stab. Und auch da lässt sich eigentlich in der Realität dran stellen, sodass der Fahrer auf der Strecke den Trackball verstellen kann, um zum Beispiel das Auto so zu verändern, um beispielsweise eine Auswirkung des Reifenverschleiß entgegenzuwirken. Entweder ich bin ein ganz großer Idiot und das gibt's und ich habe es nicht gefunden bis jetzt, oder was sehr viel wahrscheinlicher ist, da ich auch nirgends was dazu lesen konnte. Das fehlt und das finde ich für die sonst so gute Simulation zusätzlich zum eher mauen Schadensmodell, finde ich das ziemlich schwach, denn es wird einfach eine Möglichkeit, die die Fahrer in real auf der Strecke haben und auch nutzen, die wird einfach verschwiegen. Einfach verschwiegen. Gibt es nicht im Spiel. Und für die Simulation, die ansonsten auch wirklich recht akkurat ist, das ist ein bisschen schade, denn das ist ja was, wo man während dem Rennen in langen Grünphasen ohne Gelb, auch ohne Boxenstopp noch irgendwas tun könnte, um sich, naja, in Anführungszeichen zu retten oder es halt komplett zu versauen. Aber diese Option wurde scheinbar nicht eingebaut und an der sonst so guten Simulation, das finde ich noch fast schlimmer aus dem Simulationsaspekt raus als das Schadensmodell. Nun, ich könnte jetzt noch ein paar Fachbegriffe einwerfen, die ihr alle lernen müsst, wenn ihr Nesca spielen wollt, nämlich Tight oder Loose beispielsweise. Das sind ganz einfach die Nesca-spezifischen Wörter für Übersteuern und Untersteuern. Das macht den Kurven natürlich auch ganz viel aus und lässt sich mit Reifen und sonstigen Einstellungen wie Reifen drücken und so weiter und so fort lässt sich das wunderbar beeinflussen. Und ja, nutzt Google. Dann habt ihr wirklich Spaß mit dem Spiel, würde ich sagen. Noch ein ganz kurzer Ausflug von meinem viel zu lang gewordenen Review. Ich bin davon ausgegangen, das geht so 10 Minuten höchstens. Müssen wir einen letzten Ausflug machen und zwar in Richtung Technik des Spiels. Und damit meine ich jetzt nicht wieder das ach so wichtige Schadensmodell, sondern grundsätzlich die Technik des Spiels. Und gespielt habe ich es auf der Xbox One X und man sollte meinen, das Powerhouse im Konsolensektor sollte so einiges schaffen. Und dennoch habe ich Nesca Heat 5 und ich bin kein Mensch, der auf sowas empfindlich reagiert. Teilweise Frame Drops der Hölle. Frame Drops der Hölle. Wir messen das ja nicht. Wir sind hier kein groß aufgestelltes Super Spieleredaktion, aber ich schwöre darauf, dass das in ganz schlimmen Momenten teilweise nur 15 FPS sind. Das ist wahrscheinlich geschuldet, ja, der eigentlich hübschen Umgebungsgrafik und gerade bei Dirt Track Rennen und so, wo dann auch noch viel Staub aufgewirbelt wird und man im Oval vor allem die ganze Strecke sieht und nicht einfach mal einen großen Teil ausblenden kann, wie auf einem Straßenrennen. Und wenn man alle Autos sieht und es an jeder Ecke staubt, dann ist das System eindeutig überfordert. Und ich glaube nicht, dass das am System liegt. Ich glaube, das liegt an der Programmierung des Spiels. Das ist auch wohl der letzte Serienteil mit der verwendeten Grafikengine. Danach soll es wohl eine neue geben. Vielleicht aus solchen Gründen, ich weiß es nicht, aber positiv daran, dass es am Spiel liegt, ist ja, es kann theoretisch gepatcht werden. Ob das passiert, keine Ahnung. Es kam ein Update, seitdem ich es gekauft habe, bis zu diesem Review und das hat nichts für mich deutlich verändert in dieser technischen Hinsicht. Da muss ich also leider ein weinendes Auge. Es ist nicht unspielbar, aber es ist schon auffällig. Und es ist auch nicht immer auf 15 Frames unten oder so, sondern es ist nur in den extremen Momenten, aber es ist halt schon auffällig, auch allgemein. Also das Flüssigkeitsgefühl, würde ich sagen, kann man am ehesten mit Wreckfest auf der Xbox vergleichen. Das läuft meiner Meinung nach auch nicht an jeder Stelle super duper flüssig, hat aber im Gegenzug halt auch einiges mehr optisch zu bieten als so ein Oval und ein rudimentäres Schadensmodell. Jetzt wisst ihr vielleicht Bescheid oder auch nicht. Ich muss jetzt endlich zum Ende kommen. Ein 30 Minuten Review hatte ich ja schon lange nicht mehr. Bei einem kürzer geplanten hatte ich das noch gar nie. Meine Empfehlung ist, wenn ihr Interesse daran habt, grundsätzlich, wenn euch das irgendwie neugierig macht, dann könnt ihr NASCAR Heat 5 definitiv kaufen. Das gibt euch auch einen wunderbaren Einblick in diesen Sport. Ihr werdet dafür aber auch ein bisschen Hirnschmalz und Zeit brauchen, um das eben richtig zu lernen, denn es ist nicht vergleichbar mit etwas Europäischem. Dennoch bin ich begeistert. Das ist aber eben auch hauptsächlich dem geschuldet, dass ich mit der ganzen Materie auch abseits vom Gaming gut zu tun habe. Jetzt öle ich meine angestrengte Stimme nach 30 Minuten Monolog. Ich wünsche euch einen guten Tag. Keep on racing. Pedal to the metal. Ich bin raus. Bye bye. Tada. Auf Wiedersehen.